Willkommen zum halbstündigen Programm von Radio Prag in deutscher Sprache. Aus dem Prager Studio begrüßt Sie Lothar Martin. Zunächst die Nachrichten. Der österreichische Minister für Landwirtschaft und Ökologie Wilhelm Molterer gibt nicht auf, die Tschechische Republik zur Stilllegung des südböhmischen Atomkraftwerks Temelin zu bewegen. Die Nullvariante bleibt auf dem Tisch, sagte der Minister in einem Gespräch für die Tageszeitung Der Standard, das heute veröffentlicht wurde. Nach dem Treffen Molterers mit dem tschechischen Außenminister Ciro Svoboda am letzten Samstag im südmährischen Branov war noch von den österreichischen Medien berichtet worden, dass beide Seiten bereits nicht mehr bezüglich einer Stilllegung von Temelin verhandeln werden. Wie Molterer aber laut Standard äußerte, werde das Thema des Verzichts auf Kernenergie im europäischen Maßstab Gegenstand der gegenwärtigen Verhandlungen einer tschechisch-österreichischen Arbeitsgruppe von Wissenschaftlern sein. Auf die Bildung dieser Arbeitsgruppe habe er sich mit Svoboda geeinigt, wird Molterer im Standard zitiert. Gleichzeitig aber räumte Molterer ein, dass es Wien schon nicht mehr gelingen werde, die Stilllegung des Atomkraftwerks Temelin noch vor dessen Inbetriebnahme einzufordern. In der Frage der tschechischen Präsidentschaftswahlen befürworten die hiesigen Sozialdemokraten einerseits eine Direktwahl des Staatsoberhauptes, lehnen andererseits jedoch das Risiko ab, dass Tschechien im kommenden Jahr einige Monate ohne Präsident bleiben könnte. Unsere Haltung ist eindeutig. Der Präsident soll nochmals nach der alten Verfassung gewählt werden. Danach sollte eine Verfassungsänderung vorgenommen werden, die es ermöglicht, die nächste Präsidentschaftswahl als Direktwahl durchzuführen, sagte Premier Wladimir Spittler am Montagabend in Příbram, wo er an der Wahlkampagne der sozialdemokratischen Senats- und Kommunalwahlkandidaten teilnahm. Eine Direktwahl des Präsidenten wird derzeit von der Demokratischen Bürgerpartei ODS gefordert, die in der Vergangenheit ein entschiedener Gegner dieser Variante war. Eine Einheit von rund 70 tschechischen Soldaten fliegt heute nach Afghanistan. Die Soldaten werden ihre Kollegen ablösen, die seit einem halben Jahr im 11. Feldlazarett in Kabul im Einsatz sind. Der erste Teil des insgesamt 41 Mann starken militärmedizinischen Personals aus Tschechien war bereits vor einer Woche nach Kabul aufgebrochen. Die Nachhut der 70 Soldaten sollte ursprünglich gestern abreisen. Sie musste den Flug jedoch infolge der verschärften Sicherheitsmaßnahmen in Afghanistan um einen Tag verschieben. Die Tschechische Republik will im Jahre 2006 auf den Beitritt zum Schengener Informationssystem vorbereitet sein. Dies erklärte der tschechische Innenminister Stanislav Gross gestern in Brüssel, wo er derzeit an einem Treffen der Innen- und Justizminister der EU-Staaten und der EU-Kandidatenländer teilnimmt. Der Prager Magistrat nimmt ab heute den Betrieb von telefonischen Info-Hotlines auf, über die man Auskünfte zum bevorstehenden NATO-Gipfel in Prag erhalten kann. Mitarbeiter des Magistrats werden mittels dieser Hotline unter anderem die während des Gipfels eintretenden Verkehrsänderungen in der tschechischen Hauptstadt informieren. Einem ähnlichen Zweck dient neben den eigenen Webseiten seit Juni auch ein Informationsbüro des tschechischen Außenministeriums im Prager Stadtzentrum. Eine illegale Lieferung von fast 9 Millionen Zigaretten ist am 10. Oktober von den Beamten des tschechischen Zolls in Prag entdeckt worden. Gemeinsam mit der Schmuggelware wurden drei Personen festgenommen, die sich an dem ungesetzlichen Geschäft beteiligt hatten. Falls die illegale Aktion nicht aufgeflogen wäre, wäre der tschechische Staat um Zölle und Steuern in Höhe von 16 Millionen Kronen, ca. 530.000 Euro, hinterzogen worden, gab der Pressesprecher der Generalzolldirektion Jiří Bartak heute der Nachrichtenagentur ČTK bekannt. Die Ortsorganisation des tschechischen Freiheitskämpferbundes in Jihlava-Iglau hat Protest eingelegt gegen den Partnerschaftsvertrag, den die Stadt Jihlava am 17. Oktober mit der deutschen Stadt Heidenheim abschließen wird. Für die Zeitzeugen des Krieges, die die Konzentrationslage überlebt und das Verhalten der Deutschen kennengelernt haben, sei dieser Vertrag überaus schmerzlich, sagte die Sekretärin des Bundes, Božena Musilová, heute gegenüber der Nachrichtenagentur ČTK. Der Bürgermeister von Jihlava, Vratislav Viborný, hielt dem entgegen, dass der Vertrag für die Stadt viele Vorteile enthalte. Das waren die Meldungen. In unserem Programm geht es weiter mit dem Tagesecho.
Tagesecho.
Danke ins Nachrichtenstudio. Ein 14-jähriger Junge ist an einer Überdosis Drogen gestorben. Es handelt sich dabei um den ersten Fall in Tschechien. Ein neues Wohnheim für alte Obdachlose wird in Prag eröffnet. Eine Ausstellung im staatlichen Zentralarchiv stellt tschechische Staatssymbole vor. Dies und mehr bringen wir im Tagesecho, zu dem ich Sie herzlich begrüße. Im Anschluss daran erwartet Sie die Sendereihe Themen Kaleidoskop. Bleiben Sie dran. Eine unerfreuliche Grenze wurde in der vergangenen Woche überschritten. Ein 14-jähriger Schüler aus Prag ist eines Tages in der Schule nicht eingetroffen. Der Grund: er starb an einer Überdosis. Welche Substanz tatsächlich zu seinem Tode geführt hat, ist noch nicht gänzlich geklärt. Angenommen wird, dass es sich um Heroin oder Pervitin handelte. Der Fall des besagten Schülers ist der erste Fall von Drogenmissbrauch mit Todesfolge, der bei einem unter 15-Jährigen in Tschechien verzeichnet wurde. Dieser Fall hat jedoch auf ein ernsthaftes Problem hingewiesen. Der Drogenkonsum unter Schülern steigt. Er betrifft nicht mehr nur Schüler der weiterführenden Schulen, sondern auch Kinder aus Grundschulen im Alter von 14 bis 15 Jahren. Die Untersuchung, die die Tageszeitung Mladá Fronta Dnes veröffentlichte, zeigt die Lage eindeutig. Jedes fünfte Kind in diesem Alter hat schon mal Marihuana oder Haschisch geraucht. Erfahrungen mit harten Drogen haben 17% der Schüler im Alter bis zu 15 Jahren. Es handelt sich dabei nicht nur um Toluen, ein übliches Lösungsmittel, das in jeder Drogerie erhältlich ist und früher zu den beliebtesten Rauschgiften gehörte. Das Angebot an Marihuana hat sich seit 1994 verdoppelt und Kinder haben darüber hinaus Zugang zu harten Drogen wie Heroin, Pervitin, Ecstasy und LSD. Die jüngsten Konsumenten wissen auch gut, wo die Dosis zu kaufen. Es vermehren sich die Fälle, dass gerade ihre Altersgenossen als Drogendealer wirken. Da sie noch keine Gesetzverantwortung haben, können sie dafür auch nicht bestraft werden. Der Bürgerverein Naděje Hoffnung versucht seit nunmehr fast 12 Jahren, Menschen in der Tschechischen Republik zu helfen, die in Not geraten sind. Schwerpunkte der Arbeit dieser Organisation, die als spontane Hilfsaktion für Flüchtlinge am Prager Hauptbahnhof entstanden ist, bilden Projekte für Menschen mit geistigen Behinderungen, alte Mitbürger und Jugendliche, die Unterstützung benötigen, um ihren Alltag zu bestreiten, und Obdachlose. Nun eröffnet diese Organisation eine besondere Einrichtung, ein Heim für ältere Menschen, die ihr Obdach verloren haben. Katrin Sliver berichtet.
4 Jahre lang haben Mitarbeiter, freiwillige Helfer und nicht zuletzt die Obdachlosen selbst an der Sanierung des Gebäudes gearbeitet, das zu einem neuen Zuhause für ältere Menschen ohne Obdach werden sollte. Das Resultat kann sich wahrlich sehen lassen. Das noch nach frischer Farbe riechende ehemalige Schulgebäude, das zu dem Zeitpunkt, als die Organisation Naděje es von der Stadtverwaltung des 10. Prager Stadtbezirks übernahm, kurz vor dem Abriss stand, bietet Raum für etwa 30 Bewohner. Diese werden überwiegend in Einzelzimmern untergebracht. Im Erdgeschoss gibt es Räume, die für Menschen mit leichten körperlichen Behinderungen vorgesehen und entsprechend ausgestattet sind. Eine weitere Besonderheit dieser Einrichtung ist, dass hier sowohl Frauen als auch Männer zusammenleben werden, was in ähnlichen Heimen eine Seltenheit ist. Nicht zuletzt deshalb vermutlich, da laut statistischen Erhebungen die Zahl der männlichen Obdachlosen die der weiblichen um ein Vielfaches übersteigt. In der internen Statistik der Organisation Naděje beträgt der Frauenanteil etwa nur 11%. Einige Bewohner durften bereits ein wenig früher einziehen, da sie bis dato in einer Einrichtung wohnten, die seit dem Hochwasser im August den vom Hochwasser betroffenen Familien Unterschlupf bietet. Karel Varga, einer der Bewohner, die sich bereits in der neuen Umgebung eingerichtet haben, äußert sich dazu, wie ihm sein neues Zuhause gefällt.
Es ist perfekt hier, wirklich großartig. Jetzt muss nur jeder seinen Teil dazu beitragen, dass hier alles so schön bleibt, wie wir es bekommen haben. Ich bin wirklich dankbar dafür, dass ich hier sein darf, und ich danke Naděje, die jedem, der sich nur ein wenig bemüht, jederzeit hilft. Man muss diese Hilfe nur zu schätzen wissen. Und auf die Frage, was er ohne Naděje tun würde, antwortet er, dass er sich das überhaupt nicht vorstellen mag. Mehr über die Organisation Naděje sowie über dieses Projekt erfahren Sie in unserer nächsten Ausgabe des Themenkaleidoskops am 29.10.
In diesem Jahr wurde zum ersten Mal der Wettbewerb mit dem Titel Verkehrsberuhigung in Städten und Gemeinden ausgeschrieben, in dem nach Projekten gesucht wurde, die vor allem zum menschenfreundlichen Verkehr beigetragen haben. Mit dem ersten Preis wurden die Stadt Plzeň und die amerische Kurort Luhačovice ausgezeichnet. Mehr dazu von Martina Schneibergova.
Der Wettbewerb wurde von den Stiftungen Partnerschaft und WIR im Rahmen ihres gemeinsamen Programms Verkehr für das 21. Jahrhundert veranstaltet. Jiří Bárta von der Stiftung WIR sagte über die Beweggründe für die Organisation des Wettbewerbs.
Wir möchten dazu beitragen, dass das Thema des Verkehrs in der Gesellschaft mehr diskutiert wird. Es ist unser Ziel, konkrete verkehrsberuhigende Maßnahmen in der Öffentlichkeit bekannter zu machen. Es freut uns, dass die Projekte, die im Rahmen des Wettbewerbs von einer Fachjury bewertet wurden, gute Beispiele aus einzelnen Städten und Gemeinden darstellen, wo es gelang, den Verkehr wirklich zu beruhigen. Man wird sich in diesem Zusammenhang mehr dessen bewusst, dass die Städte und Gemeinden doch für Menschen gebaut wurden. Und dies ist auch das Motto unseres Wettbewerbs, dass in den Städten und Gemeinden noch Raum für die Menschen bleibt.
Die Architektin Eva Stankova, die im Namen der Jury die Resultate des Wettbewerbs bekannt gab, betonte bei dieser Gelegenheit, dass ein solcher Wettbewerb auch die anderen Städte zur Arbeit an ihrer eigenen Infrastruktur anregen soll. Der erste Preis, der mit einer Prämie von 100.000 Kronen, umgerechnet ca. 3.300 Euro, verbunden ist, ging nach Luhatschowice und Pilsen. Der Kurort wurde für den Umbau einer Kreuzung in den Kreisverkehr ausgezeichnet. Pilsen wurde für den Umbau einer U-Bus-Haltestelle im Stadtteil Dubravka belohnt, wo es vorher vor allem für die Schulkinder sehr gefährlich war. Die Jury schätzte bei diesem Pilsner Projekt auch die Tatsache hoch ein, dass sich dessen Projektanten von den gültigen Gesetzen nicht beschränken ließen und das Verkehrsministerium um die Erlaubnis für die Errichtung der neuen Haltestelle ersuchten. Die Straße wurde durch ein Trennelement geteilt, so dass, wenn ein U-Bus hält, auch die hinter ihm fahrenden Autos halten müssen. Architektin Stankova brachte die Überzeugung zum Ausdruck, dass der Wettbewerb neue Impulse auch für Beamten bringen soll, die die Projekte billigen. Nächstes Jahr wird die Jury Stankova zufolge bestimmt mehr Projekte als beim ersten Jahrgang des Wettbewerbs beurteilen müssen.
Der Geschichte der tschechischen Staatssymbole ist derzeit in Prag eine umfassende Ausstellung gewidmet. Das Staatsarchiv in Prag stellt diese verschiedenen Siegel, Wappenschilder, Flaggenbilder von Herrschern oder beispielsweise mehrere Varianten des Liedes »Wo ist meine Heimat?« das zur Staatshymne wurde. Der Marke Berlova bringt jetzt weitere Informationen.
Die Staatssymbole spiegeln im Kleinen die Geschichte des Landes wider. Dies sagte mir gleich zu Beginn unseres Gesprächs der Autor der Ausstellung, Pavel Sedláček. Und als er mir dann die verschiedenen Epochen aufzählte, in die die Ausstellung chronologisch untergliedert ist, verstand ich, dass er recht hat. Und nicht nur durch die zeitliche Aufteilung, sondern auch dadurch, wie jeweils die eine oder andere Macht versuchte, ihre Herrschaft auch in der Anpassung der Symbole zu unterstreichen. So erklärte mir Pavel Sedláček, dass zum Beispiel im 20. Jahrhundert die tschechische Flagge selten alleine gehisst wurde. So war sie im Protektorat immer von der Reichsflagge begleitet oder eigentlich umgekehrt. Da die Reichsflagge an erster Stelle hing und unter dem sowjetischen Totalitarismus war es die des roten Übels. Neben den interessanten Zusammenhängen und Bedeutungen, die sich hinter den einzelnen Symbolen verstecken, sind bei der Ausstellung auch tatsächlich sehr wertvolle Stücke zu bewundern. Was der Ansicht des Autors nach das Interessanteste sei, weit zurück in die Geschichte holt Pavel Sedláček aus.
Je to pečeť tehdejšího vládce, tehdy měl jenom te
Es ist das Siegel des damaligen Herrschers, der zu der Zeit nur den Titel des Fürsten Przemysl Otakar des Ersten aus dem Jahre 1192 trug. Auf dem Siegel ist der Herrscher als Reiter abgebildet, der einen Schild mit einem Adler hält. Der Schild ist noch normannisch und es gab ihn nur im 12. Jahrhundert. Es handelt sich zweifellos um das älteste heraldische Zeichen auf tschechischem Gebiet.
In die Ausstellung wurde auch die Zeit zwischen den Jahren 1752 bis 1918 eingegliedert, wo es sich fast ausschließlich um die Symbole der Herrscher der Habsburger Monarchie handelt. Dies wird damit begründet, dass die österreichischen Herrscher nie den Titel tschechischer König aufgegeben haben. Wer von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, mehr über dieses Thema erfahren möchte, ist herzlich eingeladen, am kommenden Staatsfeiertag der Tschechischen Republik am 28. Oktober einzuschalten und mehr über dieses spannende Thema erfahren.
Historische und auch gegenwärtige Fotos aus der westböhmischen Stadt Cheb-Eger und der bayerischen Stadt Hof kann man in einer Ausstellung besichtigen, die in diesen Tagen in Cheb stattfindet. Martina Schneibergowa berichtet.
Nach vielen Jahren konnten Besucher der Stadt Cheb am vergangenen Samstag den einzigartigen Kreuzgang des dortigen Franziskanerklosters und den renovierten Klostergarten bewundern. Im Kreuzgang wurde gleichzeitig eine Fotoausstellung eröffnet, die die Vergangenheit und Gegenwart von Cheb und der bayerischen Stadt Hof darstellt. Die Ausstellung mit dem Titel Cheb Hof in den Jahren 1900 bis 2002 wird von der Galerie 4 in Cheb veranstaltet. Nach den Beweggründen für die Installation fragte ich den Direktor der Galerie Zbyněk Ilek.
Idea této výstavy vznikla zhruba před rokem, kdy město Cheb a město Hof.
Auf die Idee, eine solche Fotoausstellung vorzubereiten, kamen wir vor ungefähr einem Jahr, als die Städte Cheb und Hof eine gemeinsame Veranstaltung mit dem Titel Treffen in Cheb planten. In deren Rahmen dachten wir uns ein Fotoprojekt aus, das wir Cheb Hof 1900 bis 2002 nannten. Als Grundlage benutzten wir Fotografien aus der Sammlung des Fotografen Josef Haberzettel, der vor ungefähr 100 Jahren sehr intensiv die Stadt Cheb und ihre Umgebung fotografierte. Die Hofer nutzten als Grundlage für ihren Teil der Ausstellung kolorierte Ansichtskarten aus derselben Zeit. Mein Kollege in Hof, Peter Tschöppe, organisierte dann das Abfotografieren der Orte von den 100 Jahre alten Ansichtskarten.
Die Besucher der Fotoausstellung können deswegen vergleichen, wie sich die einzelnen Orte im Laufe des Jahrhunderts geändert haben. Die Ausstellung über Cheb und Hof wird jetzt 3 Wochen lang in Cheb gezeigt. Im November wird sie in Hof installiert. Nach Worten von Zbyněk Ilek war das Interesse der Besucher für die Ausstellung viel höher, als man erwartete. An der Vernissage nahmen auch zahlreiche Gäste aus den bayerischen Grenzstädten teil.
Die Einladung nach Cheb hat unser heutiges Tagesecho abgeschlossen. Im deutschsprachigen Programm von Radio Prag geht es nun weiter mit dem Themenkaleidoskop. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Themenkaleidoskops, liebe Freunde. Am Mikrofon begrüßt Sie Lucia Mautschkova. Jedes Jahr findet unter dem Motto Harmonie in Prag eine Messe über Gesundheit und gesunden Lebensstil statt. Auch in diesem Jahr war es nicht anders. Den bereits 10. Jahrgang der Ausstellung besuchte ich mit dem Tonbandgerät. Auf der Harmoniemesse kam jeder Besucher auf seine Kosten, von den verschiedensten Tees und Bioprodukten über Vitaminpräparate, Naturkosmetik, Fachliteratur bis hin zur Beratung über Gesundheit oder gesunde Ernährung. Alles war vorhanden. Meine Aufmerksamkeit erregten vor allem 2 Stände, der des Tschechischen Diabetikerverbandes und der Shiatsu-Akademie aus Nordböhmen. Am Stand des Diabetikerverbandes konnte sich jeder Interessent den Blutdruck und Blutzuckerspiegel messen lassen. Diese Möglichkeit nutzten viele Messebesucher. Ich fragte eine der anwesenden Krankenschwestern, Hanna Romočuská, wie hoch die Zahl der Diabetiker in Tschechien ist. In der Tschechischen Republik sind über 700.000 Diabetiker registriert, aber die tatsächliche Zahl liegt sicherlich viel höher. Jedes Jahr registrieren wir einen höheren Zuwachs von Zuckerkranken und ich würde sagen, diese Tendenz steigt viel rapider als früher. Die Hauptursachen sind ungesunde Ernährung und unzureichende Bewegung. Obwohl also viele Geschäfte bereits eine Reihe von gesunden Produkten anbieten, werden sie von den Menschen oft übersehen. Viele Leute sind heutzutage überlastet mit ihrer Arbeit und haben fast keine Zeit fürs Essen. Und wenn sie schon einige Minuten dafür opfern, dann höchstens für einen schnellen Imbiss. Und eben vor Fastfood-Restaurants fürchten sich die Diabetologen am meisten. Denn diese tragen in ungünstiger Kombination mit der sitzenden Lebensweise zur steigenden Zahl der Diabetiker bei und nicht nur in Tschechien. Während meines Gesprächs mit Frau Hanna Romočuská kam eine korpulente Frau, um sich ihren Blutzucker messen zu lassen. Nach der Messung wirkte die Krankenschwester ziemlich erschrocken und forderte die Frau streng auf, gleich am nächsten Tag ihren Arzt aufzusuchen. Hanna Romočuská sagte mir, warum.
Das ist ein typisches Beispiel von Undiszipliniertheit. Die Frau war dick, obwohl sie behauptete, sie habe 50 Kilo abgenommen. Jedenfalls ist bei ihr Diabetes bestätigt worden und trotzdem geht sie nicht regelmäßig zu ihrem Arzt zur Kontrolle. Ich habe bei ihr ungefähr eine Stunde nach dem Frühstück 19,5 Blutzucker gemessen. Der Normalwert, gemessen auf nüchternen Magen, liegt bei bis zu 6. Und etwa 2 Stunden nach dem Essen kann diese Zahl bis auf 9 steigen. Und diese Frau hatte über 19.
Natürlich ließ auch ich mir Blutdruck und Blutzucker messen. Beide Werte waren in Ordnung und so konnte ich ohne schlechtes Gewissen mehr oder weniger gesunde Produkte bei der Harmonie-Ausstellung testen. Ich ging dann zu dem Stand mit Honigprodukten und dem Taichi-Stand und von dort zur Shiatsu-Akademie. Dort erhielten gerade 2 Besucher eine Rückenmassage. Wie ich erfuhr, ist Shiatsu nicht nur eine Heil- und Massagetherapie, sondern praktisch eine Lebensphilosophie. Laut Richard Jissel, dem Direktor der Shiatsu-Akademie in Jablonec nad Nisou, Gablonz, entstand Shiatsu aus den ältesten Kenntnissen über Massagen und bedeutet manuelle Gleichrichtung und Harmonisierung der Lebensenergie.
Shiatsu ist ganz körperliche Massage mit tiefer Relaxation und normalerweise das dauert 1 Stunde oder 1,5 Stunden eine Sitzung.
Wem würden Sie diese Massage nicht empfehlen? Für wen ist diese Massage nicht geeignet?
Shiatsu ist nicht gut für die Leute, welche wollen nicht arbeiten mit sich selbst. Ist das auch eine Selbstreflexion, weil man muss wieder fühlen und ganz in Kontakt mit seinem Körper sein.
Wie verbreitet ist die Shiatsu-Massage oder überhaupt wie bekannt ist Shiatsu unter der Bevölkerung hier in Tschechien?
Ich mache Shiatsu mehr als 15 Jahren und das war ganz neue Technik und viele Leute waren überrascht, weil man macht die Massage durch die Bekleidung. Aber jetzt, die letzten Jahren, viele Leute kommen und wollen Shiatsu-Massagen, nicht klassische, aber Shiatsu-Massagen. Besonders die Frauen, die lieben Shiatsu-Massagen.
Aus welchem Grund?
Ich glaube, die erste Sache ist Sicherheit bei Massagen, weil man muss nicht alle...
Man muss sich nicht ausziehen.
Ausziehen. Und die zweite Sache sind Shiatsu in Sitzen. Das ist ganz kurze Massagen zwischen 15 bis 20 Minuten. Und das ist mehr zur Erfrischung des Organismus. Und wenn die Leute arbeiten, mehr als 8 Stunden oder 6 Stunden, die brauchen ein bisschen aufhören zwischen dem. Und die beste Zeit ist wirklich in Mitte der Arbeit, diese 15 Minuten Massagen kann wirklich für die Leute kommen die zweite Möglichkeit wieder Anfang machen. Viele Leute denken, denn Shiatsu ist nur eine Massage. Unsere Akademie will nicht nur als Massage Shiatsu präsentieren. Wir wollen wirklich unterrichten die Leute, wie die können selbst sich helfen, weil viele Leute denken, denn Verantwortete für den Gesund ist der Arzt. Und wir denken, dann ist das Klient, weil das ist unser Leben, nicht Leben den Arzt.
Shiatsu-Massage nicht selber auszuprobieren, wäre natürlich undenkbar. Sie war wirklich sehr angenehm und ich kann sie jedem nur empfehlen. Und damit geht unser Themenkaleidoskop zu Ende. Es verabschiedet sich Lucia Moučková.
Das war's für heute, liebe Hörerinnen und Hörer. Im Studio war mit Ihnen Markéta Maurová. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysíláme od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz. Dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz, a to v těchto časech. Od 8 hodin 30 minut, od 9.30, 15.30 a také od 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určena také relace od 21 hodin na frekvenci 15 545 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 23 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.